Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon Sonja Kilian. Rund 40 Jahre lang waren sie als Missionare weltweit unterwegs. Für den ERF und dessen internationalen Partner TWR. Bernhard und Patty. Aus Sicherheitsgründen nennen wir hier ihren Nachnamen nicht. Welche persönlichen und beruflichen Herausforderungen hatte das Ehepaar in der langjährigen Arbeit im technischen Bereich der Radiomission zu meistern, aber auch privat? Was können Sie im Rückblick für den Umgang mit Schwierigkeiten im Leben empfehlen? Darüber sprechen wir gleich miteinander. Schön, dass ihr hier seid, Bernhard und Patty.
Danke. Gerne.
Danke.
Im ERF kennen euch manche gar nicht und haben euch jetzt erst kennengelernt, jetzt, wo ihr offiziell in den Ruhestand geht. Durch diese Sendung haben dann ERF-Kollegen und natürlich auch unsere Unterstützer die Möglichkeit, euch nochmal kennenzulernen, zu hören, was ihr alles in den vielen Jahren gemacht habt. Und der ERF hat ja diese Arbeit von euch unterstützt. Ihr wart als Techniker unterwegs. Bernhard ist Technik- und IT-Experte, kann man das so sagen?
Mhm, ja.
Richtig. Mhm. Technik braucht man sehr viel in der Medienwelt, in der Radiowelt. Also vom Radio hat sich die Arbeit von TWR und auch vom ERF ja noch gewandelt in Richtung eines ganz vielseitigen Medienangebots. Um euch kennenzulernen, würde ich gerne erstmal von Patty hören, wie bist du denn Christ geworden in deinem Leben?
Ja, das ist, ich war 7 Jahre alt in 2. Klasse und wir waren in einer katholischen Schule. Und die Nonne hat jeder gefragt, was die wollten sein, als die erwachsen sind. Jeder hat, was der Eltern war, gesagt. Und dann hat sie gesagt, Kinder, das sind alle ehrenhaften Sachen zu tun. Aber wenn ihr Gott fragt, er hat ganz genau bestimmt für euch persönlich alles, was ganz wichtig ist, zu tun. Und wenn ihr ihm fragt, er wird euch bei Namen nennen und dann das alles sagen. Und ich habe dann in alle die Jahre nachher gesucht und geguckt und dachte, okay, ja, wenn Gott da ist. Dann kam meine Zwillingsschwester zum Herrn durch eine Freundin. Sie hat mit mir dann am Abend dann immer geredet und ich dachte, sie war verrückt. Ja, ich war ein bisschen zu weit gegangen. Aber ich habe gemerkt, in ihr Leben war irgendwas ganz anders. Und ich wollte diese ganz anders. Und ich habe dann, sie war klug genug, mir ein Erlösungsgebet zu geben. Sie war nicht da an den Wochenende und ich habe dann dieses Gebet gebetet. Und als ich meine Augen aufgemacht habe, habe ich gedacht, kein Blitz von Himmel, kein Band, kein Engel singen und so. Gott will mich eigentlich nicht. Aber ab dann habe ich gemerkt, so viele Sachen, wo Gott mit mir gesprochen hat.
Du sprichst wunderbar Deutsch und doch hört man, dass da noch was anderes dahinter steckt.
Ja, das.
Wo bist du geboren?
Ich bin in New Jersey, in Nordost-Küste Amerika geboren.
Ja. Und dass du in einer katholischen Schule warst, bedeutet das, dass deine Eltern überzeugte Christen waren?
Meine Mutter ist katholisch aufgewachsen und mein Vater war lutheranisch. Aber die beiden hatten keine persönliche Beziehung mit Jesus. Religiös waren sie und nach die Prinzipien in der Bibel doch gelebt, aber Jesus persönlich kennen haben sie nicht.
Damit hat dann deine Schwester begonnen. Sie hat so eine Beziehung aufgebaut zu Jesus. Und du sagtest, bei ihr war irgendwas anders. Du hast da so eine Veränderung gemerkt. Ja. Was war das denn konkret?
Ja, plötzlich hatte sie so eine Friede und eine ganz ruhige Geist, würde ich jetzt als Christ sagen. Aber ich habe dann Sachen getan, sie zu ärgern und so nur zu sehen, wie weit das geht. Und sie hat mich immer graziös und Liebe und ganz ruhig behandelt. Und ich dachte, das stimmt was nicht hier. Und dann war das wirklich so, dass ich wollte dieses, ich wusste nicht. Und das war genau, was die Nonne uns gesagt hat. Und ich wollte, dass Gott mich ruft. Ich wollte ihm hören.
Wie war das bei dir, Bernhard? Hattest du auch so ein Schlüsselerlebnis als Kind?
Ja. Also für mich war das so, ich komme ja auch wie meine Frau aus der katholischen Kirche, katholischer Hintergrund. Ich war immer fasziniert von Jesus. Ja. Es ist immer überraschend, welche Antworten er gegeben hat. Zum Beispiel, wie er bei der Frau, die Sünderin war, in den Sand geschrieben hat und dann gesagt hat, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. War immer begeistert von diesem Hintergrund.
Und, du kanntest also biblische Geschichten?
Ja, ich war schon ganz guter Katholik, war Ministrant und so weiter, habe da alles so meine Karriere gemacht, in Anführungszeichen. Und dann kam eines Tages, wie ich studiert habe, war ich bei einem Seminar Neuer Wein in neue Schläuche. Und als Student kam ich ein bisschen zu spät, musste draußen im Vorraum sitzen und da setzt sich eine junge Frau neben mir und sagt, bist du denn wiedergeboren? Und ich habe zu ihr gesagt, ich habe keine Ahnung, was du meinst, aber die Antwort ist sicher nein. Ja. Und daraus hin, sie war wiedergeboren, hat mich dann in Verbindung gebracht mit einer kleinen Gruppe von Christen und der Michael, der hat sich dann als Mann um mich gekümmert sozusagen, der ist später Missionar in der Türkei geworden mit seiner Familie und der wollte mich ganz schnell bekehren und hat mir die grundsätzlichen Dinge gesagt. Ich wusste, ich bin Sünder. Ich habe dann verstanden, Jesus ist der einzige Weg und all das. Aber wenn man Jesus ins Leben einlädt, dann ist ja Jesus nicht nur der Erlöser, sondern man wird aufgefordert, ihn komplett nachzufolgen.
Das ist dir da bewusst geworden?
Und das war mir so bewusst, dass ich nicht mitgebetet habe, aber ich habe mir das Gebet sehr gut gemerkt und habe dann immer wieder nachgehakt. Ich hatte dann zwei Personen, mit denen ich immer wieder nachfragen konnte. Habe angefangen, aufgrund von ihrem Hinweis beim ERF die Kindersendungen zu hören, also als Erwachsener. Weil da wurde der Glaube einfach erklärt. Und dann am Dienstagabend habe ich dann gehört, Glaube und Denken, die Sendung für die Intellektuellen, Anführungszeichen. Und das hat mir sehr geholfen. Mir ist aber dann im Laufe von so einem halben Jahr aufgefallen, ich könnte in dem Modus endlos bleiben. Es ist aber irgendwann muss ich mal eine Entscheidung treffen. Ja, das, was mir der Michael gesagt hat, heißt, da gibt es einen bestimmten Punkt im Leben, da sagt man Ja zu Jesus und dann ist er nicht nur der Herr, der Heiland, sondern auch der Herr. Das heißt, ich muss vom Thron und er muss sich auf meinen Thron setzen. Ja, und das war gar nicht so einfach. Aber am Ende, das war so im Februar 84, habe ich gesagt, morgen früh gehe ich auf die Knie, übergebe Jesus mein Leben, habe gesagt, du musst einen Boschhammer benutzen, damit das bei mir funktioniert, damit du mich in Ordnung kriegst und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ja. Und dazu hat halt die Bereitschaft gehört, und das ist aus meinem katholischen Hintergrund, ja, das, wie sagt man, der höchste Punkt war, du wirst katholischer Missionar, gehst nach Afrika, gräbst Brunnen und hast die Bibel dabei unter dem Arm und sagst ihnen vom Evangelium. Und ich habe immer gedacht, Afrika ist mir viel zu heiß. Ja, da möchte ich nicht hin.
Wo kommst du denn her? Deine Frau kommt aus New Jersey, ja. Und bei dir hört man, da bist du nicht geboren.
Nee, da bin ich nicht geboren. Ich komme aus Unterfranken, in der Nähe von Würzburg und habe da in Würzburg Schweinfurt studiert.
Was hast du studiert?
Und dort habe ich Elektronik studiert mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik, wo ich übrigens gedacht habe, das ist vollkommen sinnlos, weil was will Gott mit mir als Nachrichtentechniker anfangen? 40 Jahre später plus, ja, weiß ich, da kann man eine Menge mit anfangen. Ja. Ja.
Und wie seid ihr dann zusammengekommen?
An meiner Seite hing das damit zusammen, dass ich musste irgendwann ein Praktikum machen, mein sogenanntes zweites Praktikum. Und mir ist aufgefallen, wenn der ERF damals über Kurzwelle und Mittelwelle sendet, dann müssen die eine Technik haben. Und dann habe ich mich hier beworben und noch bei einer anderen Firma. Bei der anderen Firma habe ich überraschend abgesagt, obwohl ich eine Zusage hatte. Also das kann ich nur von Gott die Ehre geben, weil normalerweise hätte ich aus beruflichen Gründen unbedingt Ja sagen müssen. Und habe dann beim ERF mit ein bisschen Hürde, weil ich so ein ganz junger Christ war, ganz jung wiedergeboren war, habe dann das Okay bekommen und von da an ging's unheimlich flott und für mich auch extrem herausfordernd, weil nach nach einer Woche wollte man mich schon zu nach TWR in Monte Carlo schicken, um bei einem sogenannten automatischen Zuhörersystem, also ein Radio, das automatisch zuhört und technische Daten liefert, da wollte man mich in das Projekt mit integrieren. Und ich habe gedacht, das ist mehr als eine Hausnummer zu groß für mich. Ja. Aber ich habe nicht den Mut, Nein zu sagen, bin dorthin gegangen, haben uns das erste Mal gesehen, auch dort. Und habe dann diese Sache gemacht und die war so gesegnet. Und deswegen sage ich immer heute noch, wenn man erkennt, wo Gott einem hinstellt, zu einem gewissen Zeitpunkt, und wenn man das dann auch von Herzen macht, also mit allem Energie, ja, Commitment sagt man im Englischen, dann wird Gott einem reichlich segnen, aber nicht nur einem, sondern auch, was man macht und die Leute um einen drum. Und das kann ich jedem nur weiterempfehlen, ja, immer diesen zu einem gegebenen Zeitpunkt, diesen Platz im Leben zu finden, wo Gott einem haben möchte, ja.
Hast du Gott gefragt, wo du dich beruflich hin orientieren sollst, oder hat er mit der Boschhammer-Methode dir das einfach gezeigt, so wie du vorhin gesagt hast?
Ja, also ich war mir relativ sicher, dass ich aufgrund von dem Segen, den ich während dem Praktikum hatte, wollte ich zum Evangeliumsrundfunk zurück. Gleichzeitig habe ich gesagt, ja, das wäre natürlich ganz einfach, ich bewerbe mich beim Evangeliumsrundfunk, aber ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Da hatte ich mal ein Wochenende für mich während der Diplomarbeit und habe mich da mal hingesetzt und habe gesagt, nein, ich werde mich nicht bewerben, ich möchte, dass es bei mir das Telefon klingelt, salopp ausgedrückt. Mhm. Und das ist tatsächlich passiert. Nach ein paar Wochen später hat dann der damalige Leiter von der Technik hier hat angerufen und hat gesagt, was ist mit dem Bernhard? Gibt's den noch? Und wo macht er? Ist er jetzt in der Industrie? Und haben gesagt, nein, der ist noch frei, der könnte kommen. Und er hat gesagt, du bist allerdings Ingenieur, du kannst für ein Projekt kommen, aber mehr können wir dir nicht geben. Aber für mich hat das ein Projekt, das war für mich von Gott die Tür geöffnet. Ja.
Das war das Zeichen, auf das du gewartet hast.
Genau.
Und bei dir, Patty, du hast auch gesagt, Gott hat zu dir gesprochen, sich dir gezeigt.
Ja, ich war in der Universität und meine beste Freundin hat mich zu ihr Haus eingeladen, eine Wochenende. Und ihr Schwester und Schwager, die waren mit TWR und die haben dann erzählt über, was TWR macht. Und ich dachte, in dem Moment, wo ich das gehört habe, TWR, Telling the World of Redemption, das kam blitzartig zurück zu mir, weil ich auf meine Knien war bei Fragen, Vater, was soll ich machen? Und dann kam nur die Antwort, go tell the world. Und dann haben die das gesagt, go tell the world, telling the world of redemption.
Sag der Welt von der Erlösung.
Genau, sagt der Welt von der Erlösung. Und ich dachte, wie mache ich das? Ich bin niemanden. Ich habe kein Auto, ich habe kein Fahrrad. Wie soll ich das machen? Und in dem Moment, wo die mit mir gesprochen haben über Radiosendungen, so, dachte ich, das ist es. Das ist es. Und dann habe ich dann meinen Weg dann versucht, in diese Richtung zu gehen. Und eine Sache nach den anderen ist dann, wo bin ich gelandet? Bei TWR.
So seid ihr beide bei TWR bzw. ERF, ERF Medien, damals Evangeliumsrundfunk, gelandet. Und Patty, schon ein bisschen früher, du bist 1978 in Chatham, da hast du TWR näher kennengelernt, in New Jersey, in der TWR-Zentrale, in der weltweiten Zentrale. Dann warst du in Bonaire.
Bonaire ist eine Insel, das gehört zum Holland. Bonaire, Aruba und Curaçao. Und ich war dann, als ich hineinkam, war ich verantwortlich, dass alle die Radioprogramme von ein Studio rausgeschickt wird. Das heißt, wir hatten drei verschiedene, wenn man das sagen kann, Radioprogrammen gleichzeitig über den Radiowellen ausgeschickt.
Und vielleicht eine kurze Erklärung noch für die Hörer, die Bonaire nicht kennen. Was macht TWR auf Bonaire?
Also in Bonaire hat TWR eine eigene Sendeanlage. Das ist niederländische Antillen, ist vor der Küste von Venezuela, am Bau 100 Kilometer. Ist ein sehr guter Standort, weil man außenrum Wasser hat. Dadurch gibt es auch sehr gute Abstrahlmöglichkeiten und sehr gute Empfangsreichweiten. Und deswegen ist TWR heute noch dort und heute noch aktiv auf der Mittelwelle dort. Ja.
Danach gab es noch eine neue Station nach Bonaire.
Ja, nach Bonaire, dann war ich zu Monte Carlo geschickt.
Auch wieder ein großer TWR-Sender?
Ja, genau.
Ja, allerdings, der ist angemietet, weil in Europa konnte man zu diesem Zeitpunkt selber privat, Anführungszeichen, konnte man keine Sendeanlage, man musste immer anmieten. In Europa war Radio Monte Carlo von zwei Sendern, wo es überhaupt eine Möglichkeit gab, der einzige, der finanzierbar war. Und wenn wir die Zeit hätten, müssten wir da erklären, was für ein Wunder geschehen ist, da die Anzahlung. Ja, das ist schon für sich eine Geschichte, ja, die Anzahlung, dass das geklappt hat.
Das ist so einen riesigen Sender mit, der mit hohen Kosten verbunden war.
Und er musste alles von null angefangen werden, ja.
Mhm. Spannend ist Monte Carlo für euch persönlich, weil ihr euch dann da kennengelernt habt.
Ja, genau. Genau. Wir haben zwei verschiedene Versionen. Also meine Version ist, dass mein Chef hat mir gesagt, geh du, Perry, und hol diese Bernhard ab von der
Bahnstation
in Ventimiglia und bring ihn zurück. Und das habe ich gemacht. Ich kannte diesen Kerl überhaupt nicht. Aber ich habe gedacht, oh, der arme Kerl, der kann kein Englisch. Ich kann ein bisschen Deutsch. Dann habe ich für ihn ein bisschen übersetzt und durchgeführt und so.
Sag doch noch ganz kurz dazwischen, wie du dazu kommst, dass du Deutsch kannst, wo du ja in den USA aufgewachsen bist.
Ja. Ich habe, weil ein Teil von meiner Familie, die Amerikaner sind von überall. Meine Mutterseite bin ich irisch und deutsch, mein Vater schwedisch und niederländisch. Und wir hatten Papiere, die auf Deutsch geschrieben waren. Und meine Eltern wollten dann wissen, wo sind wir von woher? Und ich habe gedacht, okay, ich lerne Deutsch und dann kann ich das lesen. Ja, ich war dann ins Goethe-Institut und habe einen Sommer dorthin gebracht. Das war in Schwabenland.
Und dann hat sich herausgestellt, wie sinnvoll das war, dass du Deutsch konntest, weil du dann deinen Bernhard kennengelernt hast und hast für ihn übersetzt. Und Bernhard, was waren deine Aufgaben? Technik hast du schon gesagt, IT-Experte.
Ja, also für mich ist vom Ingenieursmäßigen her, war ich nicht der Mann, der die Sendeanlagen in Ordnung gehalten hat, sondern der wusste, wenn der Sender sendet, was das bedeutet. Wie breitet sich eine Kurzwelle aus, wie eine Mittelwelle, wie ein UKW-Signal. Also ich war mehr für die Propagation, für diese Sachen zuständig, sowohl für Europa und später auch international bei den Konferenzen. Das war der eine Teil. Der andere Teil war, dass wir die Programme irgendwie zu den Sendern bringen mussten. Die waren ja in Europa und in Asien verteilt. Und das wurde dann überspielt über Satelliten zur Sendestation. Am Anfang haben wir noch die großen Bänder, 19-Zoll-Bänder verschickt. Das war so teuer, dass wir von den reinen Materialkosten für den Umbau konnten wir nach einem Jahr die Kosten wieder reinholen. Ja. Also was wir da gespart haben durch die andere Übertragungsart. Ja. Und in der letzten Phase haben wir dann die Programme im Voraus übertragen und lokal abgespielt. Und ich war dann dafür verantwortlich, dass im Hintergrund die Software funktioniert und dass alles rechtzeitig auf die Sendeanlagen verteilt wird zum Abspielsystem. War ein Riesenprojekt und jetzt in den letzten Monaten, drei Jahren muss ich sagen, stellen wir alles um weltweit, damit es nur noch ein System gibt und nicht eins in Afrika, eins in Asien, eins in Bonaire und eins in Europa. Und das vereinheitlichen wir jetzt, damit die sich gegenseitig helfen können und dann letztlich auch weniger Arbeiter nötig sind, um sozusagen rund um die Uhr so ein System am Leben zu erhalten und zu betreuen. Ja.
Jetzt hattest du zum Glück nicht nur deine Technik im Kopf. Du hast die Patty wahrgenommen.
Ja, das ist ein bisschen kurios. Wir kamen fast zum gleichen Zeitpunkt an, wie ich als Praktikant das erste Mal dort war. Und jemand hat gesagt, die Patty kann nicht kommen, die hat sich irgendein Virus eingefangen beim Flug von Amerika rüber, aber sie kommt morgen, egal wie sie geht. Und dann habe ich gedacht, beeindruckend, die Frau muss ich mal kennenlernen. Ja, wer kommt und ist halb krank, das ist so von meinem Hintergrund her, Krankheit ist kein Grund, nicht zu arbeiten. Das ist von meinem Elternhaus her so gewesen. Und das war so der erste Kontakt.
Das hat dir schon imponiert?
Ja, das hat mir schon sehr imponiert, dass sie Deutsch konnte, war natürlich extrem hilfreich, viel besser als mein Englisch. Und dann nach den 2 Monaten, die ich dort als Praktikum gearbeitet habe, musste sie mich zum Bahnhof bringen. Und ich habe, jetzt kommt der spezielle Teil, ja. Und ich habe ihr einen Blumenstrauß geschenkt und habe sie gefragt, ob sie schon verheiratet ist, und bin in den Zug gestiegen und zurück nach Deutschland gefahren.
Das war ja ein steiler Einstieg.
Ja, ja.
Tja. Und sie war noch nicht verheiratet.
Nein. Sie war noch nicht verheiratet.
Zum Glück. Dann habt ihr euch verlobt?
Also das war dann so, ich habe erst mein Studium abgeschlossen, da waren fast 2 Jahre dazwischen mit einem sehr langen Diplomarbeit, die hat über länger gedauert. Und eben dann wurde ich vom Evangeliumsrundfunk angerufen, wie ich schon vorhin gesagt habe, und haben gefragt, kannst du nicht temporär arbeiten? Und mir ist das Gleiche wieder passiert wie 2 Jahre vorher. Ich habe hier angefangen und nach 2, 3 Wochen hat man gesagt, was macht denn der Bernhard? Wir bräuchten den wieder für ein Projekt in Monte Carlo, könnt ihr ihn denn runterschicken? Und ich habe dann das Projekt bis zu einem gewissen Punkt abgeschlossen und übergeben, und dann war ich wieder in Monte Carlo und dann war man nach 6 Wochen verlobt. Ja. Dann ging es flott.
Ja. Aber inzwischen hat er mir überhaupt nichts geschrieben. Ich habe gar nichts von ihm gehört. Ich dachte, naja, okay.
Aber du hast doch insgeheim gehofft und gewartet?
Ja, also kann man sagen. Ich habe oft den Papa gefragt, was ist mit diesem Kerl? Was ist mit diesem Kerl? Und das war immer, nein, noch nicht, Schatzi. Ja? Und dann eines Tages...
Also dein Vater im Himmel.
Entschuldigung. Ja. Und eines Tages, dann hat unser Chef alle die Ingenieure geholt und die sind eins nach den anderen in den Zimmer gegangen und ich musste irgendwas tun. Und als ich meine Hand auf der Griff von der Tür gehabt habe, habe ich den Hinterkopf von Bernhard gesehen und plötzlich, so wie ein Blitz, kam den da. Der ist es. Der ist er. Und ich dachte, meine erste Gedanke war, oh no. Oh nein, Herr, bitte nicht, bitte nicht.
Warum nicht?
Ja, weil ich habe gedacht, ich bin Amerikanerin, er ist Deutscher. Wo leben wir denn? Wo leben wir in Amerika? Leben wir in Deutschland? Also das wird schwierig. Aber nach und nach war es wirklich klar geworden für mich, ja, dass es von Papa war.
Ihr wart dann in Monte Carlo zusammen, dann in Wien später, wo TWR auch eine Station hat, beziehungsweise eine, wie nennt sich das? Hauptbüro für Europa. Genau, das befand sich in Wien damals.
Ja.
Ihr habt dann über 40 Jahre bei TWR gemeinsam gearbeitet oder wart in der TWR-Familie integriert, habt euch da eingebracht mit allem, was Gott euch an Gaben geschenkt hat. Was würdet ihr sagen, waren so eure Highlights in der Zeit?
Ja, persönlich würde ich sagen, weil meine Glauben war, saß nicht gut mit meinen Eltern. Ich wusste, dass die haben mich ein bisschen nicht abgelehnt, so, aber es war schwierig. Und ich wusste, da brauche ich doch eine Familie.
Sie hatten kein Verständnis für die vollzeitige Arbeit in der Mission?
Nein. Und überhaupt, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe. Die haben es nicht verstanden einfach so. Nicht, dass die mich nicht liebte. Aber und dann merkte ich, ich brauche aber solche ein Netz um mich rum. Und das habe ich wirklich tatsächlich mit TWR und natürlich dann mit ERF gefunden. Und da war das Bibelvers, das, was wir aufgeben für Jesus, Familie, Vater, Mutter und so, wird er 100-fach geben. Das ist eine. Der andere ist eine Geschichte von in Bonaire. Als ich da war, war ich eingeladen. Ich war 22 Jahre alt und diese Familie hat mir unter ihr Flügel sozusagen getan. War eingeladen bei denen für Abendessen. Ihr erstes Kind war in Amerika, ganz frisch in California, und sie hat natürlich nur alles gelernt auf Niederländisch, weil das ist von den Niederländern. Sie hat angerufen, hat geweint und sagte, Papa, ich verstehe nicht die englischen Worte. Und er hat gesagt, es ist okay, Schatz, das wirst du sehen. Gott benutzt alles. 2 Monate oder so später rufte sie wieder an. Und sie war dann so happy. Sie hat gesagt, Papa, du hast recht gehabt. Du, inzwischen habe ich gehört, wie eine alte Dame in dem Krankenhaus liegt und sie kann nicht mehr Englisch. Sie hat einen Schlaganfall gehabt und sie kann nicht mehr Englisch, sie kann nur Niederländisch. Und ich bin dort drüber gegangen und tatsächlich, Papa, du kannst es nicht vorstellen. Ich machte die Tür auf in ein Krankenhauszimmer und hier in das Bett lag Corrie ten Boom. Und ich habe dann mit ihr auf Niederländisch gesprochen. Ihr Augen hatte Funken drin und wir haben gesprochen. Und ich habe so viele Geschichten von Gott gehört an ihr Bett.
Corrie ten Boom war eine Niederländerin, die im KZ war.
Genau.
Und das überlebt hat und sehr krasse Geschichten, kann man sagen, mit Gott erlebt hat und treu
und
geblieben ist.
Sie hat später einen von ihren Peinigern getroffen und hat ihn persönlich vergeben. Das ist ein Teil von ihrer großen Geschichte, Vergebung, Leben. Mhm.
Das heißt, sie durfte so eine berühmte Frau treffen und konnte sich mit ihr unterhalten.
Und das für mich war sehr interessant, weil dass Gott auf die kleinsten Sachen, die für viele Leute unwichtig sind, aber dass er führt und er liebt uns so sehr und er kümmert sich um diese kleinen Sachen. Also dieses Mädchen war von einer ganz normalen Familie und jetzt da kann sie mit Corrie ten Boom dann reden, so. Unglaublich, unglaublich.
Hast du auch in deinem Leben immer wieder solche Dinge erlebt, die dann doch nützlich waren oder ganz anders waren, als du erst dachtest, wo du gemerkt hast, aha, Gott hat das doch so geführt?
Ja, also tatsächlich, erstens, dass ich Deutsch gelernt habe und dann als ich Bernhard kennengelernt habe und mein Chef war auch Deutscher, habe ich gedacht, aha, daher, natürlich, da brauchte er dafür. Und andere Kleinigkeiten, so den ganzen Weg,
Immer wieder.
Immer wieder. Also einmal habe ich einen Fehler gemacht bei den Aussenden von dem Programm. Und das war eine teure Fehler. Den Fehler, den ich gemacht habe, war in meiner Zeit, wo ich auf Bonaire war. Wir hatten Programme, die eins nach dem anderen gingen, eine Woche nach dem anderen. Leider habe ich den gleichen Programm gespielt, wie ich letzte Woche gespielt habe. Das war für mich sehr peinlich und es ging mir wirklich schlecht darin. Aber für Wochen später haben wir einen Brief bekommen. Und da war ein junger Mann und der hat gesagt, ich wollte mich umbringen an diesem Tag, diese Nacht und diese Zeit. Und das war dieser Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe den falschen Programm gespielt. Und er hat gesagt, er hat den Radio angemacht, seine Lärme, seine, ich weiß nicht, wie man das sagt, Geräusche zu decken, dass niemand das hört. Und plötzlich hört er von Jesus und er hat sein Leben Jesus gegeben. Genau in der Zeit, genau von dem falschen Programm, die ich gespielt habe. Und das ist auch so ein Highlight zu denken, Gott kann mit unseren dummsten Fehler irgendwas Wunderbares ausmachen. Und das werde ich nie vergessen.
Ja. Du hast das auch so erlebt, Bernhard?
Ja, bei eines unserer ganz größten Highlights, während wir in Monte Carlo noch waren, war, dass Gott die Türen geöffnet hat, dass wir von Albanien senden konnten. Um das zu verstehen, wie außergewöhnlich das war, müssen wir wissen, dass Albanien zum damaligen Zeitpunkt als eines von drei Ländern Atheismus in der Verfassung hatte. Und ausgerechnet, und das ist typisch Gott, da hat er alles auf den Kopf gestellt und hat die Türen aufgemacht, dass TVR dort eine tolle Mittelwellenfrequenz gefunden hat, mit der man hoch bis England senden konnte, nicht nur Deutschland, England, Polen. Es war ein absolutes Wunder. Und wir lagen zwar nicht im Zielgebiet in Monte Carlo, wir lagen eigentlich weit weg vom Schuss, wie man sagen würde, aber an dem ersten Abend, weil da haben ja Leute sehr viel Zeit reingesteckt, das alles zum Laufen zu kriegen, und an dem ersten Abend Abend hat uns Gott erlaubt, dass wir bei uns in Monte Carlo die erste Sendung von Albanien zuhören könnten. Und wenn man das miterlebt hat, den ganzen Vorlauf, dann ist das ein Wunder, ja. Und das hat Gott nicht nur einmal gemacht, ja. Also ein zweites, was man menschlich überhaupt nicht erklären kann, ist in Zentralasien, West, hat uns auch Gottdüren aufgemacht. Wir mussten aber die Antennenanlage verbessern. Die hat nicht gut genug abgestrahlt. Dazu muss man im Boden Drähte verlegen, salopp ausgedrückt. Jetzt war das Problem, das war zu einer Zeit, wo der Boden eigentlich 2 Meter durchgefroren ist, weil er so weit oben ist, von der Höhe gesehen. Aber als unsere Techniker dorthin kamen und die lokalen Leute vom Sender, die geholfen haben, war der Boden nicht durchgefroren. Und die konnten in der einen Woche das alles verlegen, so wie er es sich gehört hat. Das kann man menschlich nicht erklären. Da weiß man, da hat Gott vorher das Tauwetter geschickt, ja. Anders ist das unmöglich, ja. Und mit solchen Sachen hat TWR auch oft im Nachhinein Entscheidungen, die faktisch auf einer Entscheidungsmatrix geheißen hätten, das magst du aber auf gar keinen Fall. Aber wir wussten vom Gebet her, unsere Leiter wussten vom Gebet her, Gott möchte, dass wir diesen Schritt gehen, hat dann Gott auf diese wunderbare Art und Weise im Nachhinein geschenkt, dass das war der richtige Weg zu gehen, auch wenn man das rein rational nicht hätte machen sollen. Und so ist es heute noch, ja. Es gibt das im Großen solche Sachen und es gibt die im Kleinen, bei TWR oder in unserem persönlichen Leben, ja.
Jetzt habt ihr von einer Geschichte erzählt, dass Gott das Wetter auch passend gemacht hat. Der Boden war nicht gefroren, man konnte da Leitungen verlegen. Aber im technischen Bereich, so wie ich das kenne, geht auch immer wieder was schief. Es gibt Probleme, die man nicht lösen kann. Das kennt wahrscheinlich jeder aus der Gemeinde. Man will nur den Beamer anmachen oder irgend so eine Kleinigkeit und die Technik geht nicht. Ja. Was gab es da für Herausforderungen, wo Dinge einfach nicht geklappt haben?
Ja, also grundsätzlich war es oft so, wenn wir ein neues Projekt angefangen haben, gab es eine Unmenge Hindernisse. Ja, man hat ja eine grobe Idee, dieses Projekt dauert 2 Jahre, nach einem halben Jahr müssen wir da sein, nach einem Jahr dort und so weiter. Und dann war das oft so, dass das wesentlich länger gedauert hat. Und daran konnten wir manchmal, haben wir gesagt, dann bei TWR gesagt, je mehr Widerstand wir haben, umso sicherer dürfen wir uns sein, dass es von Gott ist, weil Satan möchte nicht, dass wir die Sendeanlage verbessern oder dieses Projekt durchziehen, damit es leichter wird für Hörer, uns zu finden.
Fällt dir da ein Beispiel ein, wo etwas sehr lange gedauert hat?
Ja, das war Zentralasien West, hat gedauert mindestens 1,5 Jahre länger. Da haben Mitarbeiter unheimlich viel Zeit reingesteckt. Im Moment bin ich in einem Projekt drin, das war veranschlagt für 1,5 Jahre, alles umzustellen auf das, was ich erzählt habe, ein System weltweit. Wir sind jetzt im dritten Jahr fast fertig, das dritte Jahr ist fast rum. Wir merken, da ist eine Menge Widerstand. Wir kommen vorwärts, aber es ist so 3 Schritte vor, 2 zurück. Man darf sich aber nicht entmutigen lassen, wenn man weiß, es ist grundsätzlich richtig, wo wir gehen, wenn wir die Sicherheit haben. Und eine Sache müsste man vielleicht noch dazufügen, in alledem, wir haben immer wieder gelernt, das haben wir heute auch von einem Zeugnis hier gehört, zwischendurch, wie wir nachher noch zusammensaßen, nach der Verabschiedung, ohne dass man eine intensive Gebetsgruppe hat oder intensiv betet, darf man sich nicht wundern, Anführungszeichen, dass Dinge erst total durcheinander gehen. Ja, also Gott wartet darauf, dass wir uns abhängig von ihm machen. Ja, und das machen wir im Gebet, wenn wir uns bewusst sind. Wir haben alle möglichen Ingenieursgrade und Ausbildung und Erfahrungen. Aber ohne dass Gott da mit drin ist, wird es nicht funktionieren oder wird es ganz schlecht funktionieren, ja? Oder erst mal gar nicht. Ja.
Hast du so viele Wunder erlebt, dass du jetzt sagst, dich wirft da nichts mehr aus der Bahn, du wartest einfach, wird schon?
Na, es ist also von meiner Personalität her ist es meistens so, mich wirft erstmal was richtig, wenn etwas total schief geht, das wirft mich komplett aus der Bahn. Ich komme aber relativ schnell wieder zurück. Und dann
was machst du dann in dem Moment, wenn du enttäuscht bist?
Ja, es ist eine Sache, sich bewusst werden, Gott hat es zugelassen. Ja, wir persönlich wachsen im Leben am meisten in den Krisenzeiten, nicht wenn es uns gut geht. Ja. Und wenn solche Dinge, wie zum Beispiel, ich arbeite ja in einer Live-Umgebung eigentlich oder habe so da gearbeitet, 24/7, wie man sagt im Englischen.
Rund um die Uhr.
Ja, Entschuldigung.
Rund um die Uhr.
Rund um die Uhr, genau. Und da, wenn Dinge schiefgehen, da muss man auch mal rennen, bildlich gesprochen. Und da zählt auch die Arbeitszeit nicht, ja, von wann das passiert und so weiter. Und da muss man sich dann dran erinnern, dass Gott weiß schon wieder die Lösung für das Problem. Ja, ich weiß es vielleicht jetzt noch nicht. Wie gehen wir da ran? Wer kann mir helfen dabei? Und Gott benutzt manchmal einfach durch den Heiligen Geist, sagt er uns die Lösung, dann geht's vielleicht mal ganz schnell. Manchmal sagt er, du musst den Kollegen, der ganz woanders auf der Welt ist, fragen. Der hat halt mehr Erfahrung wie du. Also klar, am Anfang ist man erstmal aus der Bahn geworfen, aber man sollte, ich versuche immer schnell da zu sein. Gott hat es erlaubt und Gott kennt die Lösung.
Wie hast du dich verändert in den 40 Jahren? Bist du da ruhiger geworden, wenn das nächste Problem auftaucht?
Also zumindest meine Kollegen, die in Bratislava sind, die haben sich immer gewundert, dass ich, wenn wir Probleme hatten, so vergleichsweise ruhig geblieben bin. Das funktioniert nicht, aber in allen Ebenen. Im privaten Bereich brauche ich wesentlich länger, um so einen Punkt zu erreichen als dort, weil da bin ich der Einzige, wie sagt man, da muss ich der ruhende Pol sein für die anderen. Das gelingt mir im Privaten nicht immer so. Also da muss man auch ehrlich sein, das ist nicht durch die Bank, da bin ich also stehe ich über den Dingen, nein, beim besten Willen nicht. Ja. Ich bin da ganz Mensch und da muss ich mich dann auch wieder bei meiner Familie, bei meiner Frau entschuldigen, dass es das und das einfach dann in dem Stress, in der Hektik falsch gelaufen ist. Ja. Vergebung, wir leben von der Vergebung. Ja, nicht nur in Bezug auf Gott, sondern auch horizontal in Bezug auf unsere Mitmenschen. Und je näher, umso wichtiger ist es. Ja.
Stress und Hektik ist so ein Stichwort. Fällt dir da eine besondere Situation ein, wo du einen sehr hohen Stresslevel hattest?
Ja, das war in der Zeit, in der meine Frau, die Patty, im Burnout war, hatten wir ein ganz großes Projekt, dass wir unser Playout-Rack, nennen wir das, also unser Verteilsystem, dass wir die Technik umstellen mussten. Das war vor lange vorher geplant. Und da musste ich jeden Tag zwischen Bratislava und Wien hin und her fahren. Und da war das schon extrem stressig, ja. Und da war ich auch, da kann ich mich erinnern, da hatte ich während der Woche mal ein Meeting mit jemand auf Bonaire, um was von denen zu hören, wie sie was gelöst haben. Der Mann am anderen Ende hat gedacht, ich schlafe oder sowas, ja. Ich konnte mich gar nichts mehr konzentrieren. Und da war ich sicher an meiner Grenze mal. Und ich weiß daher, wie wichtig es ist, dass man auch, wie sagt man, die Erholungssachen hat, ja. In unserem Fall war es ja leider so, ich habe extrem viel gearbeitet und meine Frau hat das getragen und das ist bei ihr ein großer Faktor geworden, dass sie in Burnout geraten ist. Ja. Und das sind Christen marschieren da genauso rein wie Nicht-Christen. Wir müssen alle darauf aufpassen. Ja.
Wie kam es dazu, Patty? Wie würdest du das aus deiner Sicht beschreiben?
Ich dachte, als Christ und als Missionarin muss man immer 300% geben. Und es ist egal, was man dich fragt zu tun, du sagst ja. Und ich habe auch gemerkt, innerlich schrie ich nein, aber knickte meinen Kopf und sagte ja. Und dann bin ich an meine Grenze gekommen und über die Grenze gekommen. Dann bin ich wirklich in Burnout geraten.
Ihr hattet zwei Kinder. Wie alt waren die da?
Also 6 und 8 Jahre alt, so ungefähr.
Etwa, ja.
Ja, so 6, 8, ja. Und ich hab Hilfe gefunden durch ERF, weil es ging mir so schlecht. Ich konnte nicht mehr unter Christen sein. Ich konnte nicht mehr beten. Ich konnte nicht mehr mein Bibel lesen. Ich wollte nur mit Jesus sein. Punkt aus und ganz ruhig. Der Bernhard musste dann gehen in der Gemeinde und ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht. Und ich habe dann den Fernsehen angeschaltet. Ich dachte, okay, das ist mein Gottesdienst heute. Und ERF, da habe ich ein Programm gefunden, wobei eine Gruppe von Christen, super, die sind alle richtig dran, wo ihr Plätze sind, in Neue Hoffnung. Und da habe ich dann gehört von anderen Missionaren, die in Burnout gegangen sind, und hat gewusst, wenn ERF das zeigt auf dem Fernsehen, dann weiß ich, ich kann von ERF die Telefonnummer finden, und natürlich haben wir das gemacht. Und ich musste dann 7 Monate weg in den Jahr sein, weil es mir so schlecht ging.
Also du hast die Telefonnummern oder Kontaktdaten dir geben lassen von den Menschen, die da in der ERF-Sendung waren.
Ja. Genau. Ja. Und ich habe tatsächlich die Frau kennengelernt da bei Neue Hoffnung. Ja.
Also ein Tipp, den du weitergeben würdest, wäre, sich Christen suchen, die das Gleiche schon mal durchgemacht haben.
Ja, ich würde sagen, es ist sehr schwierig zu erklären. Wir geben sehr gerne anderen Leute, die Hilfe brauchen, wir gehen sehr gerne Bibelversen und Bibelversen und Bibelversen. Aber manchmal, das ist nicht, was sie brauchen. Sie brauchen Leute, die das verstehen, was das Problem ist, und dort gehen können. In meinem Fall mit Burnout brauchte ich die Ruhe und weg von diesem Druck und Stress und so, auf tiefere Probleme zu kommen. Da kann man viele Bibelversen herumschmeißen, aber geh zu den Leuten, die wirklich Gottes Wort kennen und wirklich ihr Leben von Gottes Wort leben, und die wissen schon ihr Fach. Die sind wirklich gut in ihr Fach. Und Neue Hoffnung war sicherlich das für mich. Das hat mir zu einer ganz neue Beziehung gemacht mit Papa. Vorher habe ich ihn nicht Papa genannt. So. Und jetzt verstehe ich so viel mehr jetzt. Und meine Beziehung mit ihm ist viel besser, als es war vorher.
Wie lang hat das gedauert, bis du da aus dem Burnout wieder rausgekommen bist?
Ein paar Jahre. Aber in der Zeit, von, dass es nicht mehr in Burnout war, war es so 7 Monate lang.
Also als das Schlimmste überstanden war.
Das Schlimmste, ja. Und ich wollte mich umbringen. Und ich hatte so viel Angst jeden Tag. Ich habe während den Tag für Nacht gebetet, dass das alles zu wird und dunkel. Und dann während der Nacht habe ich so viel Angst und habe nur für Tageslicht gebetet. Und eines Tages habe ich Papa gefragt, also nimm mich heim. Ich kann es nicht mehr. Ich kann nicht mehr in solcher Angst leben. Und ich weiß nicht, wie lange das war danach. Eines Morgens wachte ich auf, und da ist ein Platz zwischen Schlaf und Wach. Du weißt, dass du schläfst nicht mehr, aber du bist nicht komplett wach. Und in dem Moment, wo das erreicht war, habe ich immer sofort ein Herzrasen bekommen und panische Angst. Und es war mir zu viel. Und ich war noch nicht komplett wach. Die Augen waren nicht auf. Und eines Tages nach diesem Gebet wachte ich auf. Die Augen waren nicht auf. Und ich dachte, ich fühle mich so toll. Ich habe keine Angst. Mein Herz rast nicht. Und dann habe ich das Bett gehört neben mir und habe die Geräusche von des Bettzeugs, und dachte ich, und die Augen sind noch nicht auf. Und ich dachte, vielleicht hat der Bernhard mich abgeholt. Und dann, ich bin zu Hause wieder jetzt.
Warst du in der Klinik?
Das war bei Neue Hoffnung. Und dann habe ich gemerkt, nein. Und ich hatte irgendjemand gespürt, die lag gleich neben mir, an mir, von Hüfte bis Fuß. Und ich dachte, das muss Bernhard sein, wer sonst denn? Und dann dachte ich, nein, der Bernhard hat mich nicht abgeholt. Ich dachte, okay. Ich drehe meinen Kopf zu dem Band und dann mache die Augen auf. Und dann sehe ich, wo ich bin. Habe ich das gemacht und gemerkte, nein, ich bin bei Neue Hoffnung. Dann wer ist neben mir?
Neue Hoffnung ist eine Klinik?
Neue Hoffnung ist eine Klinik, christliche, ja, ja, Klinik sozusagen. Also
es ist keine medizinische Klinik in dem Sinn, sondern es ist seelsorgerisch, ja.
Seelsorgerische
Betreuung.
Für Missionaren, für Pastoren und alle. Und dann habe ich mich geblickt zu meiner Linke und dann plötzlich mein Single-Bed war ein Doppelbett. Und neben mir lag ein riesiger Mann. Der war weiß, komplett weiß, und der war so stark, also viel größer, viel stärker als der Arnold Schwarzenegger, sozusagen. Und ich merkte, er ist da, mich zu schützen. Das wusste ich tief innerlich, und ich hatte so ein friedenvolle Gefühl wie nie zuvor. Also fast wie wenn man ein Kind ist und am Samstagmorgen ist Hurra, Samstag, ja. Er hat mich nie angeschaut, er hat mich nicht mit mir gesprochen, aber er ist plötzlich dann hochgesessen, hat die Bettwäsche sozusagen zur Seite, Bettdecke zur Seite, und schwung seine Füße auf den Boden, ist aufgestanden, und er war riesig. Und da stand er für eine Sekunde und dann lief er in den Richtung zur Wand. Und ich habe dann zu ihm gesagt, wo gehst du hin? Ohne Worte, ohne Stimme zu benutzen. Wo gehst du hin? Du kannst nicht hier raus. Hier ist die Tür, hier auf der anderen Seite. Und so wie das war er weg, komplett weg. Aber ab dann hatte ich kein mehr panische Angst. Das war so weg. Und ich wusste, das war Gottes Engel für mich. Und normalerweise würde ich sagen, ja, das ist Sensationalism, wie man das sagt auf Deutsch. Ja, das ist
Sensationslust oder
ja, irgendwas.
Eine Einbildung.
Ich habe es selber erfahren. Und ich wusste, Gott passt auf seine Kinder. Er gibt genau zu denen, was der oder die braucht in dem Moment.
Und danach hast du das wahrscheinlich Bernhard erzählt?
Ja, also ich habe dann das ein paar Wochen später gehört oder ja, soweit ich mich erinnern kann. Ja, ist natürlich sehr ermutigend, wenn man weiß, dass Gott auch sehr direkt im Leben eingreift. Gleichzeitig muss man natürlich wissen, das macht er nicht jeden Tag, ja, also mit jeden Tag. Man muss da schon aufpassen, Gott hat verschiedene Wege, etwas wieder einem zu helfen. Ja, das ist ein außergewöhnlicher Weg. Mhm. Der kommt ja auch in der Bibel nicht so häufig vor, diese Art von Gottes Gegenwart. Aber sie kommt vor, so wie damals, auch heute noch, ja.
Und ab da begann dein Heilungsprozess, kann man das so sagen?
Ja, es hat vorher angefangen, aber ab dem Moment war das alles anders. Ich konnte dann schlafen, ohne den ganzen Nacht zu beten, dass der Sonnenlicht kommt und umgekehrt. Es war völlig anders, völlig anders.
Wie schützt ihr euch heute vor einem Burnout?
Da muss man wissen, wo die Grenzen sind. Viele Leute wissen das nicht. Und muss mal wissen, was will Gott von mir? Und ich muss nicht immer über diese Linie treten. Ich muss mich nicht ein Superchrist sein oder Supermissionar sein. Oder ich muss nicht immer vorne sein und Leiden singen. Oder du musst nur Gott zuhören und frag ihn, Papa, was willst du von mir? Und dann das tun. Zuhören und warten und das tun. Und da muss man dann auch schützen und sagen, wenn irgendjemand kommt, natürlich, viele Leute fragen dich, für was. Und da musst du den Mut haben zu sagen, nein, ich kann nicht, es tut mir leid.
Ja. Da gibt es auch, wie ich sagen würde, als Highlight von TWR im Laufe von 40 Jahren, dass man das TWR gelernt hat, nicht jede Gelegenheit ist automatisch von Gott. Es gab viele Jahre, da hat die Leiterschaft den TWR gesagt, oh schau, da ist eine Tür offen, da müssen wir durch. Aber wir haben ja trotzdem nicht mehr Leute gehabt, um durch die Tür zu gehen. Es mussten immer die gleiche Anzahl von Mitarbeitern, mussten das bewerkstelligen. Und dann haben wir irgendwann gelernt, nein, man muss wirklich intensiv über Gebet rausfinden, welche Türen hat wirklich Gott aufgemacht. Ja? Und damit kann man sich auch schützen und auch seine Mitarbeiter schützen. Das habe ich gelernt, weil Patty war nicht die Einzige in unserem Umfeld, die im Burnout ging von TWR. Es ist für die Außenstehenden manchmal einfacher zu sehen, wenn jemand ganz nahe in diese Richtung geht. Wenn die, da verändert sich das Verhalten des Mitarbeiters. Er merkt das, er sieht das gar nicht, dass das schon ein Muster geworden ist. Und da braucht man natürlich die richtigen Freunde, Beziehungen, dass man jemandem auch sagen kann, ist dir das schon mal aufgefallen? Ja? Und jetzt sind wir natürlich viel sensibler, wenn wir im Umfeld jemanden sehen, wo wir sagen, wenn das so weitergeht, ja, dann marschiert er oder sie garantiert in den Burnout rein. Ja, das, und dann treten wir auch in Aktion, weil sie hat das direkt miterlebt, ich indirekt schon mehrfach. Und dann kann man auch helfen im Sinne von anschieben, das zu vermeiden. Ja.
Vielen Dank, dass ihr heute hier so viel weitergegeben habt. Ihr seid durch gute und schwere Zeiten gegangen, über 40 Jahre lang in der Mission. Ganz, ganz vielen Dank euch, Patty und Bernhard, für eure Offenheit, für eure Tipps, für all eure Erfahrungen, die ihr hier geteilt habt.
Vielen Dank
aus dieser
euch,
Arbeit.
Ja. Ja, ja, wir haben zu danken. Ja.
Mein Name ist Sonja Kilian. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus.